können selbstbestimmt leben und sterben, selbstbestimmt tot sein. Wer es glaubt, wird selig. Wir sind gute Menschen. Wir schaffen das. Die einzig wirklich relevante Frage auf globalen Podien aber bleibt, wer kommt für die Kosten der nicht enden wollenden Selbstzerstörung auf? Lasst uns darüber schlafen. Wir schaffen das. Die Schatten unserer Hände kreisen überm weißen Papier. Im Namen des heiligen Nichts verschweigen wir dieses Gedicht. Da fallen Steine von unseren Herzen. Weltgeschehen müde heben wir sie gegen die Sonne, Bernsteine. In jedem von ihnen schläft ein Mensch. Die Zukunft wird zur Trauer um etwas, das nicht mehr ist. Wir sind gute Menschen, wir schaffen das, überlassen unser Haus nicht kampflos den Ratten, die zuerst wir selber sind. Lasst uns jetzt der Blumen gedenken, die nach uns blühen werden, den neuen Blumen, die wir nicht mehr sehen, nicht mehr riechen können. Lasst uns der Welt nach uns gedenken, die uns zu Füßen liegen wird, wie keine davor.
Das ist der Jörg Halter mit dem Gedicht «Gute Menschen» gewidmet allen Unnachgeborenen.
À ta porte, l'infinité de destin, on nous pose un et qu'est-ce qu'on en retient? Oh.
Ich frage mich, wie gehe ich um mit dem Balkon Geranium. So ihr rot oder schiesse, es hat keine Aussicht mehr auf die Wiese, es ist nicht mein Eigentum, es ist deine Geranium. Darum frage ich mich, wie gehe ich um. Ich frage mich, wie gehe ich um mit der Spinnmilbe in deinem Granium. Mit mikroskopischem Blick aber Petrol oder nicht auch kastrieren, das nützt nichts, wenn mit der Lupe in den Stier. Der wird selber observiert. Bin auf dem Dach, spiele Trompete. Ich bin blut und denke nach. Es könnte Kunst sein, nicht nur ein Krach. Was wollen wir mit dem Granium machen? Ah, was hirnen die echt um? 10% denken das ich. 30% denken hängen machen. 15% denken nie nichts. Und der Rest, der denkt schief, und das liegt vielleicht am Umgang, und der ist primitiv. Ich frage mich, wie gehe ich um mit dem Universum? Ich will es vermessen und vergessen. Am Abend gehe ich auch zum Essen. Alle Spinnen um mich herum, ein kosmisches Karussell. Aber meins ist parallel. Warum spiele ich für die Blut-Jazz-Trompete? Auf dem Dach spielen Trompete. Ich bin blut und denke nach. Es könnte Kunst sein und kein Krach. Darum frage ich, wie gehe ich um? Wie gehe ich mit dem Umgang um? Und mit deinem Granium?
Die es nicht kann. Terra Incognito, heute mit unserem Studiogast Jürg Halter. Wir haben vorher noch Sophie Hunger mit Noir Désir Cover Le Vent nous portera gehört. Dann der Stiller Haas mit Umgang und das war Hildegard Knef im 80. Stockwerk.
Und davor haben wir das Gedicht gehört. Was haben wir als letztes gehört?
Gute Menschen.
Gute Menschen, genau. Gute Menschen. Und das ist auch im Teil, im zweiten Teil, Wir schaffen das. Und dort hat es nochmal so eine absolute also Perle drin. Der Ronny und ich haben dort einstimmig eigentlich unser Lieblingsgedicht gefunden. Und es ist auch ein Gedicht, das einen wunderschönen Namen hat: Monolog einer Pfütze. Pfütze ist ein wunderschönes Wort. Das kommt bei dir immer wieder mal vor.
Pfütze.
Als Bild, du stehst manchmal in einer Pfütze, wenn du ein Gedicht rezitierst, oder es kommt damals in deinem Gedicht vor. Was hast du für eine Beziehung zu den Pfützen?
Vielleicht trinkst du ab und zu mal eine Pfütze.
Ja, das kommt auch vor. Ja, ich glaube, ich habe vor allem gerne Regen, oder? Und das ist ja so, Regen und Pfütze ist nahe beieinander. Also, aber es ist, ich glaube, es ist echt so, für mich ist es so ein urpoetisches Motiv, ein Mensch, der vor einer Pfütze steht, sich den spiegelt, aber mehr als Silhouette und über sich der Himmel. Es ist so die Umkehrung von der Welt, die Art passiert. Und ich glaube, das ist so wie auch der Zugang, wie ich es oft suche, zur Poesie, dass man eben Tatsachen hinterfragt oder dass man es ganz anders anschaut oder eben, dass man das, was andere als Selbstverständlichkeit benennt, nochmal hinterfragt. Und das meine ich auch bis zur Sprache. Oder? Mir fällt das auch immer wieder auf, wenn man sozusagen nur so Tagesjournalismus Texte sich reinzieht, merkt man auch, wie unhinterfragt und unbewusst gewisse so Begriffe auftauchen plötzlich und einfach so bleiben, aber sie werden nie hinterfragt, strukturell, Gentrifizierung. Und wenn man dann aber mal wirklich fragt, was heisst das eigentlich, was meinst du genau damit? Und also, da geraten die meisten jetzt stocken. Gentrifizierung ist eigentlich ein super Wort, um darüber zu reden, weil die Gentrifizierung bekämpfen, sind oft die, die sie in dem Sinne schon auslösen und dann auch noch profitieren, indirekt wieder. Und es ist eigentlich so ein leerer Kampfbegriff geworden, wo so an einer Stehparty Leute mit teuren Turnschuhen können einbringen und dann reden sie über das, Gentrifizierung, sie merken, sie sind nicht Teil davon. Und also es ist echt so ein Begriff, den die meisten gar nicht grundsätzlich fragen, was es eigentlich heisst. Also wenn man zum Beispiel will, dass eine Stadt mehr Wohnraum hat, dass mehr Leute kommen können, und dann das bekämpft. Also wenn man gegen die Gentrifizierung ist, kann man sehr konservativ sein. Es ist eigentlich. Und konservativ wäre dann schon der nächste Begriff. Konservativ ist ein Begriff, was so negativ besetzt ist. Dabei konservativ heisst ja in erster Linie etwas bewahren. Und es gibt ja Sachen, die man soll bewahren. Also wenn man zum Beispiel gegen das weitere Vorantreiben von dieser Globalisierung, wie wir sie heute haben, ist man konservativ. Wenn es noch schlimmer wird, also ist das für mich in diesem Moment eigentlich ein positiv besetzter Begriff. Und das meine ich damit, dass halt dann so viele so Begriffe im Tagesjournalismus einfach so unhinterfragt gebraucht werden und dass, wenn man die Leute mal ganz direkt auf einzelne Begriffe anspricht, dass sie sind dann plötzlich irritiert, weil sie selber merken, dass sie sich noch gar nie haben gefragt, was heisst es eigentlich wirklich? Und das, was ich mache, ist echt immer nur eine Interpretation davon. Dabei gäbe es verschiedene Interpretationen von diesem Begriff. Also es ist sozusagen eine Art, ein unbewusstes Sprechen.
Da können wir gleich mal reinhören unser Lieblingsgedicht.
Ja gut, das, was ich jetzt gesagt habe, hat eigentlich überhaupt nicht mit dem Gedicht.
Aber, nein, wir sind ein bisschen abgeschweift, aber ich weiss, was du meinst mit ja,
der... Also ich habe mich sehr identifiziert mit der Pfütze. Ich habe, also, als ich das Gedicht gelesen habe, habe ich gefunden, die Pfütze, die bin ich. Die passt mir extrem. Oder passt zu mir. Ich habe mich ihr gefunden.
Gut. Also Abschweifen ist ja, das ist ja das, aus Abschweifen entsteht auch Poesie und gute Gespräche. Also Abschweifen ist für mich grundsätzlich eigentlich etwas Schönes. Und so.
Absolut.
Und das dürfen wir bei uns auch, für das haben wir nämlich Platz.
Ja, das ist doch schön. Und jetzt schweife ich wieder zurück zum Gedicht Monolog einer Pfütze. Ich bin eine Pfütze, in der sich ein Warenhaus spiegelt. Während du diese Zeilen liest, werde ich schon wieder verschwunden sein. Ich wurde nicht geschaffen, um zu bleiben. Bin immerzu unterwegs, immerzu in Bewegung, in Auflösung begriffen. Weiß nicht, ob ich überhaupt von ich sprechen sollte, wenn ich über mich, also die Summe der Tropfen, aus denen ich bestehe, rede. Aber machen wir die Sache nicht komplizierter, als sie ist. Vor 14 Tagen noch lag ich vor einem Bahnhof und dort war ich nicht die Pfütze, die ich jetzt bin. Am liebsten mag ich Kinder, die mit großem Anlauf in mich hineinspringen oder wenn sie Schiffe aus Papier falten, die sie dann auf mir treiben lassen. Im Herbst bin ich immer gerührt von den am Leben leidenden Melancholikern, die sich in mir spiegeln, während sie sich die großen Fragen stellen. Wenn es Winter wird und ich gefriere, dann kommen sie wieder, die Kinder, und gleiten lachend über mich. Überhaupt nicht gern entstehe ich auf einer Straße, außer ich werde von einem Bus oder einem Lastwagen ins Gesicht eines miesepetrig dreinschauenden Schönwetterfanatikers gespritzt. Sonne allein macht schließlich auch nicht glücklich. Was gibt es Schöneres für zwei Verliebte, als barfuß durch einen Sommerregen zu laufen und sich in einer Pfütze stehend zu küssen?
Das war der Jürg Halter mit dem Gedicht Monolog einer Pfütze aus dem Buch Gemeinsame Sprache. Es geht dann weiter mit dem dritten Teil, Kommendes Paradies. Da beschreibst du eine Reise nach Buenos Aires und zurück. Bist du wirklich da gewesen?
Ja, da bin ich gewesen. Also das Gedicht ist auch tatsächlich nach dieser Reise entstanden.
Und man hat am Anfang so ein bisschen das Gefühl, wow, Buenos Aires, neue Welt. Und dann am Schluss ist es doch irgendwie daheim am schönsten.
Ja, nein, also es ist mehr das Hinterfragen von dem Umreisen der Welt, aber man steht und dass das eigentlich so oft nur an der Oberfläche passiert, dass man gar nicht eintaucht wirklich. Es ist jetzt nicht, dass es so bei mir war, als ich da war, aber ich so das Gefühl auch so an diesen Festivals, die Leute, die man trifft, immer so die ähnlichen Smalltalks und so, eben da das stete unterwegs sein, das zu wenig Zeit haben, das stete nicht eindringen in Orte, dieses Leben an der Oberfläche lobe ich. Das ist ja fast zynisch gesagt. Bin so mündig und weltoffen, jedoch wenn ich sagen müsste, welcher Welt gegenüber ich genau offen sein, geriete ich ins Stocken. Die Angst, dass mich all das irgendwann einholt und brutal zur Rede stellt, halte ich klein. Bislang funktioniert es ganz gut mit mir und der Offenheit. Also eben so, das ist schon wieder so etwas, so der globalisierte Lebensstimme ist man dort, überall die Standard-Englisch-Smalltalk und man sagt immer, wie offen das man ist und schlussendlich, wie viel haben wir denn von diesem Ort gesehen, wie viel haben wir mitbekommen, wie haben wir sich wirklich vertieft, ist wirklich eine Connection entstanden, machen wir überhaupt noch einen Unterschied zwischen dem und dem Ort, kann man es überhaupt noch unterscheiden oder wird das echt so wie zu einem Match zusammen und einfach so einem Match, wo man auch so in Instagram als Selfies zum Ausdruck bringt. Ja, das ist der Besuch dann in Buenos Aires hat halt mehr so auf der Rückreise im Flugzeug, wo ich sozusagen auch wieder unter diesen Touristen war. Also, ich war der, wo ich eingeladen war, wo ein Buch von mir ist auf Spanisch erschienen, so in einem kleinen Verlag in Buenos Aires. Dann bin ich wegen dem eingeladen für ein paar Auftritte und so. Aber als ich dann sozusagen wieder in diesem Strom zurück war, ich glaube wirklich noch im Flugzeug selber, der Anfang entstanden von diesem Gedicht.
Und es ist eigentlich noch ein spezielles Gedicht, das ist halb eine Kurzgeschichte. Es ist so eine Mischung zwischen einem Gedicht und einer Geschichte. Du hast dann später nochmal so einen Teil, der eigentlich so eine längere Geschichte ist.
Mhm.
Beim nächsten Kapitel, Teil, wie auch immer, ist mir etwas aufgefallen. Und zwar heisst der Unheilbar am Leben und Leben ist gross geschrieben. Und das heisst, dass ja eigentlich, ich habe mir dann irgendwann ein Wort hinten angeschrieben, unheilbar am Leben dran. Oder? Es ist nicht am Leben das Verb, sondern es ist das Nomen. Wie bewusst hast du das gemacht?
Ja, also in erster Linie ist es eigentlich ein Zitat aus einem Lied vom Endo.
Okay.
Und das kommt ja auch vor, es ist ja das...
Schwarze Tauben fliegen auf.
Genau, schwarze Tauben fliegen auf, das ist ja auch eben gewidmet im Endo. Und das Gedicht hat viel Zitat oder umgewandelte Zitat oder Situationen aus Liedern von ihm. Genau, so ist das eigentlich entstanden.
Und in diesem Teil hat es ein ganz geiles Gedicht. Und zwar der Teenage-Sonnenuntergang auf der Seite 62. Der wäre mega schön, wenn du den vorlesen
könntest. Der gefällt uns auch beiden. Wie gesagt, wir haben beide das Buch gelesen, der Michi und ich. Und wir haben vorher schon gesagt, unabhängig voneinander, nie die gleichen Gedichte ausgewählt. Und er ist mehr auf der Happy Seite momentan. Ich bin ein bisschen den Realitätscheck am durchgehen momentan. Und aber das haben wir beide sehr gut gefunden. Nochmal schnell, du bist mir fast ein bisschen schnell gewesen, wegen Buenos Aires nochmal.
Ja.
Du hast recht. Also du machst mir jetzt wirklich, falls mir wie Schuppen von den Augen. Ich meine, ich bin 3 Jahre in Asien gewesen, das ist schon fast 25 Jahre her. Aber auch wenn ich heute kann, du hast recht, man redet immer das Gleiche. Man meint, man sei offen. Man fühlt sich offen, man geht an die Festival, hört die gleiche Band, die man auch in Zürich kann hören kann, oder? Und fühlt sich dann so ein bisschen, du hast recht, so ein bisschen nicht wirklich eintauchen in so eine Stadt. Und ich war mal zu Peking gewesen, und um dort eintauchen, habe ich einfach ein Velo gekauft für 10 Stutz und habe Get Lost in Peking. Und ja, bin einfach mit dem Velo irgendwo durch, ich konnte nichts können lesen, ich konnte nichts können verstehen, schon gar nicht, aber ich habe mich, und dort habe ich mich wirklich also aufgesogen gefühlt von dem Peking. Wenn man das einfach mal links liegen lässt und auch nicht versteht, was die Leute mit dir reden, einfach voll auf den nonverbalen Ding war. Mhm. Aber danke, Jürg, das stimmt.
Ja, aber das ist jetzt schon noch das Beispiel, was du hast gesagt von Peking, weil genau das ist es eben. Weil das Problem ist ja oft, wenn man an einen Ort geht, hat man ja dann auch schon ein genaues Programm, das und das und das. Und oft sind es ja Sachen, die man schon eben vorher im Netz hat abgecheckt, die Leute gehen dort her, das ist das gehypteste Kaffee in dem. Und dann tust du eigentlich so das Programm abarbeiten, das du hast vorgenommen und bist irgendwie vielleicht am Anfang noch froh, dass du das jetzt alles erlebt hast und das können ja gute Sachen sein oder so, aber du bist eigentlich nicht wirklich der, also du bist nicht wirklich der
gewesen. Ja.
Ich glaube eben auch, du musst die wie verlieren, oder du musst sozusagen planlos sein, du musst weit fliegen und versuchen, dich in einer Stadt sehr zu langweilen und nachher fährt es vielleicht an. Dann kommst du vielleicht etwas mit, über das, was du eben nicht kannst planen und so. Und ich habe das Gefühl, das ist nicht die Offenheit. Weißt, das ist nicht die wahre Offenheit.
Genau,
ja.
Also, danke, ich wollte sagen.
Ja, nein,
Teenage Sonnenuntergang.
Ein Mädchen blickt durch vorübereilende Passanten in eine zerrissene Gegenwart. Sie trinkt Energy, feiert das Leben, die Depression, macht ein weiteres Video, redet lachend in ein Kabel. Aber was geschieht dann? Sie wischt zum millionsten Mal über den Bildschirm, nur diesmal verschwindet sie. Eine Passantin hebt das Gerät auf, lässt es erschrocken wieder fallen. Im zersplitterten Bildschirm das Mädchen mit weit aufgerissenen Augen, hinter ihr ein Sonnenuntergang wie ein schreiendes Klischee.
Und in diesem Gedicht haben wir eben etwas drin, wo Gedicht könnt, die dürfen surreal sein. Da dürfen Sachen passieren, die jetzt in einer Erzählung oder so kann auch, aber dann im Gedicht ist das normal, dass man im Telefon rein verschwindet. Weil du auf eine Art eigentlich mit Bildern redest. Ich finde das ein wunderschönes Gedicht, das ist ja sehr aktuell. Wir sehen die ganze Zeit so Mädchen überall rumsitzen und Jungs und auf ihren Handys umeinander wischen. Ich verwünsche mich auch selber dabei, wie ich es mache. Ist auch so ein bisschen Kritik an dem. Es wäre noch gut, man würde dort mal ein bisschen verschwinden. Dort drin. Es hat noch ein paar andere Gedichte, ohne Ende am Horizont und so weiter in diesem Teil. Der nächste finde ich sehr interessant. Der heisst «Roter Faden». Und dort hat es auch ein Gedicht, das heisst «Roter Faden» auf der Seite 72. Und das finde ich auch ein hammerkrasses Gedicht. Auch wieder so ein bisschen surreal. Willst du das auch noch vorlesen?
Ja. Was ist das? 72?
72.
Aber eben, noch wegen dem Surrealen, ich meine, das, was ich gelesen habe, das Gedicht «Teenage Sonnenuntergang» und auch «Roter Faden», das sind gleich quasi das Gedicht, wo schon so aus Alltagsbeobachtungen sind, aus entstanden, wo ich aber sozusagen auch wie habe weitergedacht. Also das so wie habe kippen, oder? Und das mit «Teenage Sonnenuntergang», ich habe das Gedicht, ich habe das eigentlich nicht als... Ich verstehe es auch nicht als Kritik. Ich beschreibe einfach so die Situation. Also man kann es so interpretieren. Aber «Roter Faden» ist auch einfach so... Ja, wenn man das Gedichtband liest, dann merkt man, ich gehe anscheinend noch gerne in Cafés und Bars. Es kommen oft Situationen vor, wo sich in der Nähe... Oder in so Orten
spielen. Man hat sowieso das Gefühl, dass eine von deinen Haupttätigkeiten ist, durch die Stadt zu